Ich darf heute wieder eine Predigt aus Markus mit euch teilen, eine Predigt halten. Geht weiter im Kapitel 10, also der letzte Abschnitt in Kapitel 10. Und dort finden wir eine Geschichte, ich muss nicht dran denken, das war immer die Lieblingsgeschichte von unserem kleinen Micha in seiner ersten Kinderbibel. Das war Kinderbibel von der Deutschen Bibelgesellschaft. Die hatte theologisch definitiv ihre Macken. Ja, der Sündenfall wurde zum Beispiel einfach weggelassen. Ich glaube, das sagt schon viel aus. Aber die Bilder waren gut. Und erzählen tue ich eh, was ich möchte und nicht, was dort steht. Und was dort gut war, war, dass die Emotionen stark zum Ausdruck kamen auf den Bildern. Und als er noch nicht reden konnte, hat er natürlich nur das verstanden. Und die Geschichte, von der ich spreche, ist die von Bartimäus, dem blinden Bartimäus. Das war da immer seine Lieblingsgeschichte. Und zwar, weil eben dort sehr viel Emotion, sehr viel Leidenschaft einfach zum Ausdruck kam. Ja? Ich lese es gleich noch, aber es ist ja diese Geschichte von diesem blinden Mann, der hört, dass Jesus vorbeiläuft. Und in dieser Kinderbibel stand dann vereinfacht immer nur, Jesus, hilf mir, dass er das ihm ganz laut hinterhergeschrien hat. Und das mit einem richtig roten Kopf. Und das hat er einfach verstanden. Ja, weil ich meine, ja, so lange schreien, bis der Kopf rot wird, das kannte er schon. Und das tut er eben auch hier. Ja, aber ich dachte mir irgendwie, ja, was hat ihn da mitgenommen? Es war irgendwie die Leidenschaft, die darin steckt. Ja, es ist eine Leidenschaft, eine leidenschaftliche Geschichte. Und ich dachte mir, vielleicht schaffen wir es, dass uns das auch bewegt wie ihn. Ja, dass diese Geschichte uns zu einem leidenschaftlichen Glauben führt. Ja, das hoffe ich, dass wir gemeinsam da hinkommen. Oder zumindest ein bisschen mehr in diese Richtung verhilft. Ich möchte es nun einmal vorlesen. Markus 10, die Verse 46 bis Kapitelende. Markus Evangelium, Kapitel 10, Verse 46 bis Ende. Dort steht, und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Genau, das ist die besagte Geschichte, die ich gern mit euch betrachten möchte. Ja, diese Geschichte ist so ein, ja, man muss sich ja mal fragen, ne? Es gab so viele Heilungen in der Zeit von Jesus' Erdenzeit. Warum wird genau die ausführlich erzählt? Sie ist so ein bisschen der Auftakt zu dem, was jetzt kommt, ne? Und damit auch wie so ein Scharnier zwischen den zwei Hauptteilen. Wir sind jetzt schon an diesem Punkt, wo dieser erste Teil, dieser dreijährige Verkündigungsdienst endet und jetzt die letzte Woche, ja, man kennt es als die Karwoche, beginnt. Ja, als nächstes folgt Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem. Und vorher kommt noch diese Geschichte, diese eine Heilung. Es ist interessanterweise auch die letzte Heilung, von der uns berichtet wird. Zumindest der Laptop ist abgeschmiert. Aber dann fehlt nur die Kamera. Ja, Verzeihung, aber ihr könnt ja auch zuhören, ohne zu sehen. Ähm, Genau. Es ist die letzte Heilung vor dem Garten Gethsemane, wo Jesus dann ja das Ohr des Malchus heilen wird. Die letzte Heilung, von der erzählt wird. Ja, damit ist es natürlich ein gewisser Rückblick auf das, was war, dass Jesus ja nun 3 Jahre lang umhergezogen ist und ja, wahrscheinlich Tausende geheilt hat. Aber es ist auch und vor allem ein Spiegel zu dem, was jetzt kommt. Oder nennen wir es ein Gegenüber zu dem, was kommt. In den folgenden Kapiteln wird dann ja die endgültige Verwerfung und Tötung des Herrn stattfinden. Das jüdische Volk und die jüdische Führung wird Jesus nicht erkennen, ablehnen und töten. Und hier sehen wir eben einen blinden Mann, ja, der mehr sieht als das ganze Volk. Einen blinden Mann, der erkennt, Jesus ist wirklich der Messias. Und bevor nun eben hier diese Verwerfung und Ablehnung stattfindet, denke ich, gibt uns Markus diese Geschichte und zeigt uns, schaut mal, das sind die richtigen Gläubigen. Das sind die wahren Jünger Jesu. So sehen die aus. Während er uns danach dann zeigen wird, wie eine Welt aussieht, die den Herrn verkennt und ablehnt. Und deshalb möchte ich gern diesen Text betrachten auf dem Gesichtspunkt, dass wir in Bartimäus quasi einen idealen Jünger sehen, einen idealen Gläubigen. Und ich möchte das an 4 Punkten, also 4 Punkte möchte ich dazu herausstellen an diesem Vorbild. Zum einen, was sind wahre Jünger? Sie waren elend und blind, sie haben Jesus erkannt, sie überwinden standhaft und sie folgen Jesus nach. Das sind die 4 Dinge, die ich denke, die wir an Bartimäus hier sehen können. Bevor ich allerdings auf diese Punkte eingehe, möchte ich auf eine Sache noch in Kürze eingehen. Diese Geschichte gibt es 3-mal in der Bibel, in Matthäus, in Markus und in Lukas. Und wie man das eben immer wieder hat, es wurde von verschiedenen Leuten geschrieben, sind hier diese Geschichten teilweise unterschiedlich dargestellt. Und in 2 Punkte werfen hier eben Fragen auf. Das eine ist, Markus und Lukas erzählen uns von einem Blinden, Matthäus von 2. Wie kommt das zustande? Widerspricht sich das? Nein, es widerspricht sich nicht. Wir merken allgemein, dass Markus die Neigung hat, sich auf die zentrale Person zu fokussieren, während Matthäus die Neigung hat, umfassender zu erzählen. Ja, das haben wir auch vor kurzem erst gesehen. Markus beschreibt, wie Johannes und Jakobus zu Jesus kommen mit ihrer unangebrachten Bitte. Und Matthäus sagt, ja, um genau zu sein, hatten sie noch ihre Mutter mitgebracht. Ja? Aber es ist nicht falsch. Ne? Markus spitzt es nur mehr auf das Wesentliche zu. Und das Zweite, Markus und Matthäus haben gemeinsam, dass sie beschreiben, dass dies stattfand, als Jesus aus Jericho auszog. Lukas hingegen schreibt, als Jesus in die Nähe von Jericho kam. Ja, auch hier könnte man sich fragen, okay, ja, wie kann das sein? Das widerspricht sich doch direkt. Aber auch hier brauchen wir keine schwitzigen Hände zu bekommen. Eine Möglichkeit, und es gibt natürlich immer viele Möglichkeiten, es aufzulösen. Eine ist, es gibt, das ist auch keine Mutmaßung, definitiv belegt, heute haben wir mehrere Ausgrabungsstätten der Stadt Jericho. Ja, Jericho, eine sehr, sehr alte Stadt, eine der Städte der Welt, in der die am längsten zurückverfolgt werden kann, archäologisch. Und wir haben zum einen heute die Ausgrabungsstätte des Jerichos, wie es zu alttestamentlicher Zeit stand, dann wird es ja unter Josua zerstört, es wurde neu aufgebaut und zur neutestamentlichen Zeit wurde es nochmal in der Nähe neu aufgebaut. Und es ist naheliegend, dass es quasi noch eine dünn besiedelte Altstadt gab und dass es wirklich ein paar hundert Meter voneinander weg. Ne? Also das ist nicht aneinander gebaut, das ist schon auseinander, aber beides ist Jericho, dass es quasi zwei Jerichos gab. Das ist, also, und daher ist es zum Beispiel denkbar, sie sind gerade auf dem Weg nach draußen aus der alten Stadt Jericho und an ja, dieser Straße sitzen eben die Bettler. Und, aber Lukas wollte noch mehr Begebenheiten oder schildert mehr Begebenheiten, die dann in der Hauptstadt Jericho quasi stattfinden. Zum Beispiel die Geschichte von Zachäus. Und vielleicht schreibt er dann deshalb, als er in die Nähe von Jericho kam, ja, weil er im anderen Jericho noch mehr zu erzählen hat. Genau. Allgemein ist immer wieder auch eine Lektion zu sagen, okay, ich sehe hier etwas, was mir wie ein vermeintlicher Widerspruch wirkt. Das ist auch dann eine Lektion, immer wieder sich zu fragen, wem vertraue ich jetzt mehr, meiner vermeintlichen Logik oder Gottes Wort? Ja, natürlich ist es gut, dann auch nachzuforschen, aber es ist auch gut, zuerst mal sich in Frage zu stellen, bevor man das Wort Gottes in Frage stellt. Genau, das nur dazu zum Einstieg. Genau. So, begegnen wir nun dieser Person Bartimäus. Es heißt, und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, Jericho war eben auf dem üblichen Pilgerweg nach Jerusalem. Sie sind ja auf dem Pilgerweg zum Passafest, das in Kürze stattfinden wird. Deshalb stellt sich ja auch die Frage, ist diese große Volksmenge in erster Linie, sind das Menschen, die hier sind, weil sie Jesus nachfolgen oder einfach, weil sie auf dem Weg zum Fest sind? Wahrscheinlich zum großen Teil schon auch aus einer Jesusbegeisterung heraus. Und diese große Volksmenge läuft ja aus der Stadt hinaus und wir lesen in Lukas, dass dieser Bartimäus, der ja nicht sieht, einfach eine an den Geräuschen eine große Volksmenge wahrnimmt und dann fragt, was ist hier los, warum sind hier so viele Leute? Und dann wird ihm gesagt, Jesus, der Nazarener, geht an dir vorbei. Was hat es nun mit diesem Bartimäus auf sich? Was wir hier von ihm lernen, ist, dass er, nun zuerst natürlich sein Name, auch daraus kann man in gewissem Maße etwas ableiten. Zum einen ist es interessant, dass überhaupt sein Name genannt wird. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine Heilungsgeschichte gibt. Ich wüsste zumindest keine, in der der Name des Geheilten überliefert wird. Und das wird auch nur hier in Markus überliefert. Und das lässt zum Beispiel erahnen, dass den Empfängern dieser Bartimäus bekannt war. Eine andere Einzelkleinigkeit ist, er wird als Sohn des Timäus Bartimäus beschrieben. Und auch das ist interessant, weil Bartimäus heißt einfach nur Sohn des Timäus. Das ist dann wieder ein Indiz, dass es stimmt, dass Markus eben an Heiden in Rom schrieb, denn jeder im Raum Israels hätte gewusst, dass Bartimäus Sohn des Timäus bedeutet, denn es ist aramäisch. Genau. Soviel zu seinem Namen. Zu seiner Person erfahren wir eben, er war blind und ein Bettler. Blindheit verdammte einen damals automatisch zum Bettler-Dasein. Ja, er konnte nicht arbeiten, also musste er betteln. Als Bettler saß er an einer guten Bettelstelle, denn Jericho war eine nicht wenig wohlhabende Handelsstadt oder zumindest an einer Handelsstraße und dadurch, dass sie auch noch am Pilgerweg lag, kamen dort viele Leute vorbei. Aber auch der beste Bettler ist natürlich nur ein Bettler. Und damit ging viel Elend einher, wahrscheinlich war er auch ein Obdachloser und war damit von Tag zu Tag nur damit beschäftigt, sich genug zu erbetteln, um sich Nahrung leisten zu können, um einen weiteren Tag vor den Toren Jerichos zu liegen und zu betteln. Ein sehr elendes Bild, das uns damit beschrieben wird. Aber gerade in diesem Elend möchte ich auch schon etwas sehen, ja, eine geistliche Bedeutung. Ja. Wir sehen in der Schrift, dass es allgemein die Elenden sind, die zu Christus kommen, nicht wahr? In den Evangelien. Es sind die Leidenden, die Elenden, die ihn erkennen. Und das hat einen Grund. Und dieser Grund wird im 1. Korintherbrief sehr deutlich von Paulus geschildert. Ich möchte es einmal vorlesen. 1. Korinther 1, ab Vers 26. Erster Korintherbrief, Kapitel 1, und dort die Verse 26 bis 29. Dort steht: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ja, Paulus sagt das. Schaut mal, unter euch Gläubigen, seid mal ehrlich, die meisten von euch sind keine Firmenchefs und Superstars. Die meisten von euch würden in der Welt vielleicht mit solchen Titeln beschrieben werden. Schwach, elend, nicht weise, töricht. Und warum macht Gott das? Warum wählt er sich ausgerechnet diese Menschen aus? Und er sagt es in Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wer zu Gott kommen will, der kann nicht kommen mit emporgerecktem Hals. Der kann nicht kommen und sich immer noch für einen weisen und starken und ehrenwerten halten. Und das bedeutet nur nicht, dass deshalb kein Reicher gerettet werden kann. Ja? Denn eigentlich ist jeder von uns, eigentlich muss sich auf geistlicher Ebene jeder von uns einreihen in die Kategorie töricht, schwach, unedel, verachtet. Durch die Sünde eben. Wer zu Gott kommen will, muss erstmal sich selbst erkennen und erkennen, ich bin durch die Sünde ein entstelltes Geschöpf. Ich habe alles Edle dadurch verloren. Alles Ehrenwerte. Ich bin töricht, weil ich ohne Gott durch die Welt gegangen bin. Und ich bin deshalb auch schwach, weil ich nichts von dem wirklich durch die Sünde tun kann, wozu ich eigentlich gemacht wurde. Und deshalb, zum einen rettet Gott häufig eben die Menschen, die auch im irdischen Sinne schwach sind. Ja, denn ihnen fällt die Lektion leichter zu lernen. Ich bin schwach. Ein Bartimäus wusste, dass er nichts darstellt. Das haben ihm die Menschen Tag für Tag spüren lassen. Denn damals in Israel herrschte eine große Verachtung gegenüber Behinderten, weil die allgemeine Auffassung umherging, ja, wenn der Mann krank ist, dann hat er das auch verdient. Dann hat Gott ihm das als Strafe gegeben. Man gab zwar Almosen, aber nicht mit Wertschätzung, sondern mit Verachtung. Bartimäus, ja, wusste, dass er ein Schwacher ist und ein Unedler. Aber das, was ihm dieses Leben unerträglich machte, befähigte ihn umso mehr, ja, zu dem, was dann kommen soll. Wird, nämlich zum ewigen Leben. Und so ist das auch bei uns. Und das möchte ich eben übertragen. Zum einen, dass eben jeder weiß, wer zu Jesus kommen will, der muss sich erstmal selbst als einen verächtlichen Sünder erkennen. Der muss erkennen, dass er in Gottes Augen nichts darstellt und sich selbst demütigen. Zum anderen möchte ich aber auch, dass jeder, der sagt, ja, ich bin ein Gläubiger, ja, ich habe das erkannt, es ist wichtig, dass wir das auch nicht vergessen. Wir kommen aus der Sünde und ohne Christus stellen wir auch weiterhin nichts dar. Ja. Wir singen solche Dinge wie, wir bringen nichts als unsere Schwachheit mit. Aber ich denke, es ist gut, immer wieder auch in solchen Geschichten uns das zu vergegenwärtigen. Ja, ich bin vor Gott mit dem, was ich bringe, doch immer noch nur ein blinder Bettler, der nichts zu bringen hat, der nur bitten kann. Und das, was er hat, das hat er nur von Gott bekommen. Und das befreit uns hoffentlich immer wieder von einer gewissen Selbstherrlichkeit, die auch daraus erwachsen kann mit der Zeit, dass man eben in Christus gewachsen ist. Aber wenn das zu Stolz führt, dann wird das wieder zum Verderben führen. Deshalb, also nicht zum ewigen Verderben, aber einfach zur Unehre Gottes. Deshalb nehmen wir Bartimäus als Spiegelbild hier an, zu sehen, hey, nein, ich stelle wirklich immer noch nichts aus mir heraus dar. Alles, was ich habe, habe ich durch Christus empfangen. Ich möchte auch noch speziell ein Augenmerk oder darüber nachdenken, dass es eben ein Blinder ist. Das ist natürlich auch in dieser Geschichte, hat das eine gewisse Ironie. Es ist hier ein Blinder, der mehr sieht als alle. Ja. Er ist physisch blind, er ist natürlich auch auf einer geistigen Ebene gewissermaßen blinder, weil er gewiss auch keine oder weniger Schulbildung genossen hat, es sei denn, er wurde erst im Lauf seines Lebens blind. Aber er sieht mehr als alle anderen. Er erkennt Jesus als den Sohn Davids. Und auch hier, die Schrift benutzt häufig das Bild der Blindheit für den Sünder. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 19, der Weg des Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Von Natur aus sind wir orientierungslos, wenn es darum geht, richtig zu leben. Aber in einer Sache ist die geistliche Blindheit noch schlimmer als die physische Blindheit, denn die geistliche Blindheit beinhaltet, dass man blind dafür ist, dass man blind ist. Ich muss an die Geschichte in Johannes 9 denken, wo Jesus auch einen Blinden heilt. Und dort sagt er dann hinterher, in Johannes 9, 39, und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Ihr Problem war, sie sagten, wir sind sehend. Sie meinten, sie erkennen die Dinge richtig. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Deshalb sagt auch immer wieder, dass er sie blinde Blindenführer nennt. Das ist ein Ausdruck, der häufiger kommt. Und auch das ist natürlich zuallererst eine Ermahnung an jeden, der eben nicht das Heil in Christus ergriffen hat. Die Schrift sagt das. Jeder von uns ist von Natur aus elend und blind. Und wir brauchen Gottes Gnade, dass er uns die geistlichen Augen auftut und erstmal sehen, dass wir elend und blind sind. Aber auch hier denke ich, dass wir uns das ins Glaubensleben mitnehmen sollten, uns auch hieran zu erinnern, ja, man ist vielleicht schon einige Zeit mit dem Herrn unterwegs, hat aus Gottes Wort gelernt. Aber das kann auch dazu führen, dass wir in einer vermessenen Art denken, jawohl, ich habe die Blindheit abgelegt. Ja. Und dann doch wieder denkt, ich verstehe mehr, als es stimmt, dass man meint, ich verstehe die Welt und dann wird man unbelehrbar. Dann meint man, man versteht die Probleme der anderen besser als alle und auch sich selbst, deshalb brauche ich nicht ermahnt werden. Ich verstehe die Schrift und die Lehre besser als alle, deshalb kann mir auch hier keiner was sagen. Wir müssen auch hier uns daran erinnern, ich bin zwar vom Herrn gerettet, ich durfte ja, etwas erkennen, aber ich sehe noch nicht alles. Ich bin immer noch von der Sünde gezeichnet und muss damit rechnen, dass ich Dinge nicht sehe. Deshalb sollte ich belehrbar bleiben. Elend und blind. Das war Bartimäus. Aber, wie ich schon gesagt hatte, das ist jetzt das Nächste, dieser blinde Mann sah letztlich mehr als alle Sehenden hier. Denn er bezeichnet Jesus als den Sohn Davids. Das habe ich mir jetzt überschrieben mit Ja, wahre Gläubige haben Jesus erkannt. Sohn Davids, das war einer der gängigsten Titel für den Messias. Das stammt aus der Verheißung von Gott an David, der zu ihm gesagt hat, dein Sohn wird eben, oder ich lese es vor, ich habe sie abgedruckt, 1. Chronik 17, 11 und 12, und es wird geschehen, so spricht der Herr zu David, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Und hieraus entstammt eben dieser Titel Sohn Davids. Das ist der Messias, der Sohn Davids. Das wird auch in den Propheten immer wieder aufgegriffen. Das heißt zum Beispiel in Jesaja 11,1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und Isai war der Vater Davids. Ich habe mir jetzt speziell diese Stelle abgedruckt, weil ich hier dabei denken musste, auf diesem Vers, also der eben auch den Messias als einen Nachkommen Davids ausweist. Hier wurde in der Kirchengeschichte ein verhängnisvoller Fehler gemacht. Ne? Vielleicht kennt ihr das Lied, es ist ein Ros entsprungen, wir sind in der Weihnachtszeit, das ist ein Weihnachtslied. Aber hier wird in der katholischen Version das Ganze hier einfach umgedeutet, dass, denn was hier mit Zweig steht, kann auch mit Spross oder Reis oder eben Ros wiedergegeben werden, wird auf einmal auf Maria gedeutet. Ohne dass es dafür irgendeine Art von Grundlage gäbe. Also dann wird gesagt, das Ros ist Maria und dann der Schößling im zweiten Versteil wäre Jesus. Aber um das zu sagen, muss man eigentlich beide Augen vor der Realität verschließen, dass es in hebräischer Literatur ständig gemacht wird, dass derselbe Sachverhalt zweimal beschrieben wird. Also es ist definitiv beides mal Jesus gemeint. Ich habe dann kurz in mein evangelisches Gesangbuch geguckt und habe mit Schrecken festgestellt, dass dort auch die katholische Variante abgedruckt ist. Aber was will man noch erwarten, ne? Genau, der Sohn Davids, der Messias. Ja, und im Markus-Evangelium ist Bartimäus der Erste, der es wagt, das wirklich nicht nur zu sagen, sondern laut in einer Menschenmenge zu schreien. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ja, das bedeutete viel. Da musste mit Gegenwind gerechnet werden, wenn man das hier jetzt auf offener Straße rumschreit. Aber er zeigt damit eben, er hat etwas erkannt. Er hat Jesus erkannt. Er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist. Da, wo alle anderen sich gegen diese Erkenntnis gewehrt haben, weil sie das nicht sehen wollten auch zum größten Teil, weil eigentlich war es ja offensichtlich, Bartimäus durfte es erkennen. Durch Gottes Gnade. Ja, wir lesen auch bei Petrus, als er Jesus den Messias nennt, dass Jesus dann zu ihm sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es braucht Gottes souveränes Offenbarungswerk, dass ein Mensch wirklich Jesus als den Messias erkennt. Aber was ich auch hieran einfach schön und auch beflügelnd dann fand, wir haben vorher auf das Elend dieses Bettlers geschaut, aber weil er eben das erkannt hat, ja, ist er besser dran als all die anderen, die das nicht erkannt haben. Als all die anderen, die nie betteln mussten, draußen schlafen mussten, verachtet wurden. Er hat Jesus erkannt und damit ist er besser dran als alle anderen. Denn damit hat er das ewige Leben gewonnen. Dazu noch mehr. Und auch hier musste ich nochmal an die Stelle im 1. Korintherbrief denken. Ich schlage es nochmal auf. Ihr könnt es machen oder lassen, wie ihr wollt. Ich hatte das vorgelesen, wie hier beschrieben wird, dass Gott das Schwache und das Elende und das Törichte erwählt hat. Und eben das, was nichts ist, ja, wer zu Jesus kommt, muss erkannt haben, dass er nichts ist. Aber dann heißt es in Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus. Ja, dadurch, dass Ja, ihr habt erkannt, dass ihr nicht seid, aber dadurch, dass ihr in Christus seid, dadurch sind wir auf einmal etwas. Und das ist schön. Dann dürfen wir wie dieser Bettler, wie von diesem Bettler auch von uns sagen, dann sind wir, egal wie töricht und elend wir wirklich in dieser Welt sind, besser dran als alle anderen. Nicht, weil wir uns was zuzuschreiben hätten, sondern weil wir das Großartigste von dem Herrn empfangen haben. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ja. Wir haben uns als töricht erkannt, ich verstehe nichts, aber Christus ist unsere Weisheit geworden. Und diese Weisheit ist besser als alles andere, was wir in dieser Welt über das Leben, über die Arbeit, über Quantenphysik, über irgendetwas wissen könnten. Das ist das größte Wissen, das wir haben können. Christus wurde unsere Weisheit, wurde auch unsere Gerechtigkeit. Ja. Auch hier, vielleicht haben wir, fällt es uns schwerer in vielen Dingen, oder haben wir eben nicht diese Selbstdisziplin wie ein Pharisäer, ja, der sein ganzes Leben darauf getrimmt hat, sich zu disziplinieren, um andere zu verachten. Aber Christus wurde unsere Gerechtigkeit. Er wurde Weisheit, Gerechtigkeit, er wurde unsere Heiligung. Er ist es nun, der uns heiligt, und auch unsere Erlösung. Und auch das möchte ich an ihm sehen. Ich darf mich in diesem armen, blinden Bettler sehen und darin mein Elend sehen und gedemütigt werden, aber auch sehen, wie dieser Bettler habe ich in Christus mehr, als ich jemals in dieser Welt hätte bekommen können. Egal, was mir dieser Welt vielleicht fehlt oder noch genommen wird. Christus ist der größte Schatz. Genau. Dann komme ich zu dem Teil, den ich am Anfang angesprochen habe. Ich habe das überschrieben mit Jünger Jesu überwinden standhaft. Ja, also er liegt dort in seinem Elend und hört davon, dass Jesus vorbeikommt, und wir lesen, wie er schreit: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ja, wer eben sich selbst in seiner Sünde und Jesus als den einzigen Retter erkannt hat, der wird dann automatisch mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und bei Bartimäus war die Schwierigkeit, mit der er konfrontiert war, die Leute und das, was sie denken. Und ich glaube, das geht vielen von uns so. Ich meine, es geht ja schon los. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir das vorstelle, hier überhaupt erstmal in einer Menschenmenge anzufangen rumzuschreien, auch da würden sich schon viele Hemmungen in mir wecken. Ja? Warum? Weil uns als Sündern ein tiefes Verlangen im Herzen steckt, geehrt zu werden. Und deshalb sträubt sich unser Herz gegen alles, was das Potenzial hat, uns Schande einzubringen. Wir wollen nicht, dass andere verächtlich auf uns schauen. Bartimäus überwand erst diese mögliche innere Blockade, aber dann kommt noch mehr Widerstand, nämlich die Leute gebieten ihm zu schweigen. Und dieses Wort für gebieten könnte man auch mit ja, zurechtweisen übersetzen. Ja. Sie schimpften ihn an: Sei ruhig, was schreist du hier rum? Sei still. Man kann sich nun fragen, warum? Also warum dieser Gegenwind? Kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht störten sie sich einfach an der Lärmbelästigung. Vielleicht störten sie sich daran, was er da sagte, ja, dass er Jesus offen als den Messias bezeichnet. Es kann aber auch sein, wird von vielen so gedeutet, die Menschenmenge waren ja wahrscheinlich lauter Jesus-Begeisterte, ja, dass sie das vorbei, also Jesus schien ja scheinbar nicht sofort stehen zu bleiben, und dass sie das dann auch so deuteten: Ja, dafür ist jetzt keine Zeit, wir haben Wichtigeres zu tun. Ja, wir sind dabei, nach Jerusalem zu gehen, Jesus wird jetzt König, da ist keine Zeit für seinen blinden Bettler stehen zu bleiben. Und auch in dieser besagten Kinderbibel, also wird dann auch kindlich formuliert, wie die Leute dann zu ihm sagen: Sei still, du störst Jesus. Der Gegenwind könnte aus verschiedenen Richtungen hier kommen. Und so kann das natürlich auch bei uns sein. Auch bei uns kann sich die Familie und das Umfeld einfach gestört fühlen und verunsichert von diesem übertriebenen Glauben und diesen Bekehrungsversuchen. Es kann Gegenwind erzeugen. Es kann aber auch sein, ja, also auch daran kann man, dazu gibt es bestimmt Parallelen, dass das Hindernis, auf das man stößt, erstmal unchristliche Christen sind, die einen nicht so zum Herrn führen, wie sie das sollten. Und so kann es natürlich zahlreiche Hindernisse geben, auf die man stößt. Aber der Herr lässt eben natürlich absichtlich lauter solche Hindernisse aufkommen. Warum? Weil er uns damit eben fragt, wie wichtig ist es dir mit diesem Glauben? Wie ernst meinst du es wirklich? Wenn du es ernst meinst, was bist du dafür bereit zu opfern? Bist du bereit dafür, deinen Ruf zu opfern und von Menschen verachtet zu werden? Oder bist du bereit, deinen Spaß zu opfern, den du dir von der Sünde erhoffst? Bist du bereit, deine Sicherheiten zu opfern, deine Familie und Freunde? Und der Herr hat zahlreiche Möglichkeiten, uns auf diese Proben zu stellen. Und er macht es auch mit jedem. Aber wir sehen bei Bartimäus, wie er standhaft überwindet. Er schreit daraufhin noch viel lauter. Er rief noch viel mehr, ihn spornte das noch mehr an. Nein! Er ist meine einzige Rettung. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ja, noch das müssen wir uns natürlich unweigerlich zum Vorbild nehmen. Ne? Zum einen natürlich, wer an der Kippe steht, oh Jesus, ja, nein. Jesus hier, Sünde da, wofür entscheide ich mich? Gott will von dir. Gott macht es dir mit Absicht in einem gewissen Maß schwer, um die Echtheit des Glaubens zu prüfen. Jesus sagt dir nicht umsonst, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus will diese Entscheidung sehen. Aber er will diese Entscheidung natürlich immer wieder sehen im Glaubensleben. Ja? Wir müssen immer wieder überwinden. Jeden Tag, wir sollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Wir müssen überwinden, um morgens früh aufzustehen und in der Bibel zu lesen. Wir müssen überwinden, um böse Gedanken abzuschütteln, um ein Traktat weiterzugeben oder von Jesus zu reden. Wir müssen überwinden, um zu vergeben, wenn wir gekränkt wurden. Der Herr fordert das immer wieder von uns. Und so müssen wir uns, auch das war dann gestern ganz lustig, ich habe das gestern geschrieben, ich war gerade bei diesem Absatz über das Überwinden und wir hatten was bei Kleinanzeigen bestellt und ich musste dann losgehen und das abholen. Und eigentlich war ich einfach mit meinem Kopf bei den Sachen und da kann ich gar keine anderen Leute gebrauchen, da hatte ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf, bin trotzdem hin. Und natürlich ist das eine Gelegenheit, wo man jetzt auch wieder einen Kalender weitergeben könnte. Aber danach war mir in diesem Moment einfach wirklich überhaupt nicht. Aber dann dachte ich mir, ich kann echt keinen Absatz übers Überwinden schreiben und dann jetzt kneifen. Und ja, hab's dann gemacht und dann kam sogar noch eine Nachricht in Kleinanzeigen zurück. Oh, vielen Dank für diesen schönen Kalender und die tiefen Texte. Und dann habe ich mich eher wieder geschämt, dass ich nicht noch länger stehen geblieben bin. Wir müssen überwinden, immer wieder. Aber auch hier musste ich an den Vers denken, 1. Johannes 5,5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, wir haben diese Zusage, hey, wenn einer diese Welt überwindet, dann doch wohl wir, oder? Der Christus auf seiner Seite hat. Also, standhafte Überwinder, darin ist uns hier Bartimäus ein großes Vorbild. Und zuletzt möchte ich es nennen, folgen Jesus nach. Oder sind gerettete Nachfolger. Ja, wir sehen, Jesus steht still, Vers 49, Jesus stand still, ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Hier auch. Könnte man sich jetzt fragen, sind das jetzt andere Leute oder hat sich die Meinung der Leute, die ihn zuerst ermahnt haben, so schnell geändert? Aber auf jeden Fall wird er auf einmal ermutigt. Er steht auf, kommt zu Jesus. Auch hier eine Randbemerkung von Markus. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Das können wir jetzt entweder einfach als etwas sehen, was seine Entschlossenheit zeigt, ja, alles weg, was mich hindert. Man könnte es aber auch schon wieder deuten, wieder um den letzten Punkt zu betrachten, dass er hiermit auch eine Sicherheit aufgibt. Ja, der Mantel war für einen obdachlosen Bettler sein Bett, sein Zuhause, das schützte ihn vor Kälte, vor Hitze. Darin waren wahrscheinlich alle seine kleinen Habseligkeiten. Und wenn er nun von Jesus enttäuscht werden würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja jetzt nicht gering, dass er den nicht so schnell wiederfindet oder dass ihm den jemand klaut. Also er ist auch bereit, hier seine finanzielle Sicherheit zurückzulassen, weil er mit vollem Vertrauen zu Jesus kommt. Und Jesus spricht zu ihm, was willst du? Er will die Bitte hören, er weiß es natürlich, er will es nochmal hören. Und Bartimäus antwortet, Rabuni, dass ich sehen werde. Ja, und dieses Rabuni, das zeugt auch von einer, ja, einer tiefen Ehrerbietung. Wir lesen das sonst noch bei Maria Magdalena, die ja auch von ihrer tiefen hingegebenen Liebe zu Christus hervorsticht. Und so eben auch Bartimäus, Rabuni, dass ich sehen werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, hier ist interessant zu sehen, er sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt, sondern gerettet. Und das trägt auch wirklich im Griechischen diese Bedeutung, Rettung, ja, Rettung der Seele. Und so können wir mit Überzeugung sagen, Jesus spricht ihm auch wirklich hier das Seelenheil zu. Dein Glaube an mich hat dir ewiges Leben gebracht. Ja. Und das passt eben zu dem, dass dieser Bartimäus wahrscheinlich den Empfängern dieser Schrift bekannt war, weil er wahrscheinlich zu einem ehrenwerten Mitglied der christlichen Gemeinde wurde. Er wurde tatsächlich gerettet durch seinen Glauben. Damit bestätigt hier natürlich Jesus auch wieder diese Wahrheit, Rettung kommt durch Glauben allein. Ne? Wir sehen zwar, dass er auch heilen kann, ohne dass die Menschen glauben, aber die Heilungen sollten ja, ja, ich erfinde das ja nicht, die sollten wirklich ein Sinnbild für die Heilung der Seele sein. Und deshalb sagt er das, dein Glaube hat dich gerettet, denn die Rettung, die ist wirklich an den Glauben geknüpft. Die schenkt der Herr niemandem ohne Glauben. Somit unterstreicht er das hier, ja, was wir in Johannes 3,16 lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Glaube allein, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bartimäus wurde gerettet. Ich finde es aber auch interessant, dass er sagt, geh hin. Ja, warum sagt er das? Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das trägt doch in sich, ja, quasi, du hast geglaubt, du bist gerettet, du bist nun frei, du kannst gehen, wohin immer du willst. Geh hin. Du könntest jetzt losgehen und einfach das Leben auskosten, wie du es dir immer gewünscht hast. Ja? All das genießen, was dir durch deine Blindheit verwehrt geblieben ist. Aber das will Bartimäus gar nicht. Sondern wir lesen, anstatt wegzugehen, folgte er Jesus nach auf dem Weg. Und auch hier soll uns Bartimäus wirklich ein Spiegelbild und ein starker Ansporn sein. Ja. Bartimäus durfte das erleben, ihm wurde das Augenlicht gegeben und er war so überwältigt davon, was ihm geschenkt worden ist, darum wollte er bei diesem Mann bleiben. Darum wollte er nicht einfach gehen, weil er aus tiefer Dankbarkeit dazu getrieben war, ich will diesem Mann nachfolgen. Und hier müssen wir uns fragen, ja, haben wir weniger oder mehr geschenkt bekommen? Weniger oder mehr als ein Leben mit funktionierenden Augen? Doch eigentlich mehr, oder? Ich musste dran denken an die erste Strophe vom bekannten Lied von John Newton, wo es dann heißt, O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich, ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Auch hier wird das ja aufgegriffen. Wir waren blind in Sünde und sehen jetzt. Wir können das auch sagen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ein John Newton, der kann das natürlich auch so sagen. Ja, das ist ja das Paradebeispiel für eine 180-Grad-Wende. Er war ein Sklavenhändler und wurde zu einem Pastor. Aber ja, wir sollten auch darum ringen und auch darum bitten, dass der Herr uns die Augen dafür öffnet, auch wenn du kein Sklavenhändler warst, hast du nicht weniger von dem Herrn geschenkt bekommen. Du wurdest auch von ewiger Verdammnis gerettet. Ja. Und auch hierin soll uns das anspornen, eben zu leidenschaftlichem Glauben, dass auch wir dem Herrn nachfolgen wollen auf dem Weg. Und es ist interessant, er sagt, er folgte nach auf dem Weg. Und er war auf dem Weg ans Kreuz. Auf diesem Weg folgte er ihm nach und auf diesem Weg, dem Leidensweg, sollen auch wir ihm nachfolgen. Damit bin ich schon am Ende. Ich fasse es nur noch mal zusammen. Was sollen wir in Bartimäus sehen? Ich denke, wir sollten quasi unsere Vergangenheit sehen, elend und blind, er in dieser Welt und wir in Sünde und Verlorenheit. Und wir sollten das nicht vergessen, dass wir daherkommen, um nicht hochmütig zu werden. Wir sollen aber auch an ihm sehen, ja, der Jesus erkennt, der hat das Größte erkannt. Da ist der Blinde besser dran als alle anderen. Wir dürfen in ihm sehen, dass der zum Herrn kommt, Hindernisse überwinden muss. Ja, und einfach auch wieder angesprochen worden, das gehört dazu. Das ist kein Fehler. Es ist nicht, dass Gott uns nicht liebt und uns deshalb so schwer macht. Das gehört dazu. Daran soll der Glaube erprobt werden und reifen. Und zuletzt eben daran erinnert werden, eben das große Geschenk der Errettung, das der Herr uns gegeben hat, das verdient es, dass wir ihm auch dankbar und leidenschaftlich nachfolgen, auch auf dem Leidensweg. Amen.